Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Und Andreas, haben wir ein Mindset-Problem in Deutschland?
Ja, unser Gast heute sagt das. Wir sind zu pessimistisch, das sagt man uns ja auch immer nach, uns Deutschen. Aber ich glaube nicht ganz dran, ehrlich gesagt. Es ist wetterabhängig, hoffe ich.
Es ist wetterabhängig. Heute ist das Wetter eher schwierig. Wir sind hier am Tegernsee beim Ludwig-Erhard-Gipfel. Im Rahmen dieser Veranstaltung haben wir heute mit Carsten Puschmann gesprochen. Der Investor ist aber eigentlich von sich selber sagt, er Unternehmer zu sein, aber auch Podcaster. Und er kam gerade frisch aus den USA und hat nochmal erzählt, dass man da eben ganz anders blickt, einfach risikofreudiger ist, zukunftspositiver, ja, möchte ich sagen.
Kriegt man als Startup die Blanko-Checks, um irgendwas voranzutreiben.
Aber mit KI-Strategie.
Ja, da wäre ich auch mal interessiert, wie das funktioniert. Aber man ist da als, die Investoren sind da etwas offener beim Geldausgeben offenbar. War nicht uninteressant. Aber auch seine ersten Gehversuche als Startup-Unternehmer waren nicht uninteressant, oder?
Ja, total. Also als Gründer, da wusste er wahrscheinlich noch gar nicht, dass er gerade gründet, hat er eine Schülerzeitung aus dem Boden gestampft, aber eben nicht nur für eine Schule, sondern für mehrere und hat damit die größte in Deutschland geschaffen.
Ja, wie er das gemacht hat, erzählt er gleich im Podcast.
Ja, und noch einiges mehr. Hört rein und denkt daran, uns zu abonnieren.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Ein Ericsson, Modell weiß ich nicht mehr, mit so einer Gummiantenne.
Okay, und welche App ist so am meisten in mir Gebrauch bei dir?
Ich würde sagen WhatsApp. Also mittlerweile habe ich so ein bisschen den Shift von Mail zu WhatsApp, weil schneller, einfacher und Textlänge halt, ich glaube WhatsApp. Hm?
Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Ich glaube, ich hätte gern die technologische Superkraft der Konsolidierung. Also ich glaube, wir haben mittlerweile zu viele Tools. Also ich sehe es auch bei so Themen wie Workflow, also dass jeder mit anderen Tools arbeitet und ich ehrlicherweise mittlerweile so ein Tool-Overload habe, weil die eine Gruppe will hier mitarbeiten und die nächste damit. Und ich bin eigentlich so, also ein Airbnb oder ein Booking gefällt mir sehr gut, wo ich dann im Prinzip meinen Bedarf für ein Thema über eine App steuern kann.
Wenn du einen Namen nennen müsstest, technologischer Vordenker oder Frau oder Mann, egal.
Jetzt in unserer Zeit ja Sam Altman und Elon Musk.
Okay.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Naja, das ist ja ehrlicherweise mittlerweile so wie New Work so ein bisschen Buzzword für mich. Also ich, Digitalisierung, ich denke eigentlich an digitale Transformation. Also was wird sich jetzt in den nächsten Jahren oder in der nächsten Dekade, also für mich so durch die Technologiebrille geguckt, glaube ich, kommen wir jetzt durch KI-AI-Themen in die nächste Technologiedekade. Und deswegen denke ich bei Digitalisierung im Moment vorrangig über Transformation nach oder an Transformation.
Das machen gerade viele Firmen und gesagt hat das Carsten Puschmann. Schön, dass du bei uns bist. Wir sprechen am Tegernsee. Wir sehen uns hier beim Ludwig-Erhard-Gipfel. Und ich stelle dich noch mal ganz kurz vor, damit alle ungefähr wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Du bist aus Essen gebürtig, ja, also da geboren, mit 16 das erste Unternehmen gegründet und bist jetzt eigentlich Seriengründer. Hast da schon einiges gemacht, Claudio.de, nicht wahr? Und noch einiges anderes. Das kann ich alles aufzählen. Dann brauchen wir sehr, sehr lange. Vor allem jetzt aber auch Co-Founder von Scale Now und deiner Firma, die deinen Namen trägt.
Der ja, genau.
Carsten Puschmann Company. Bist noch bei der FDP aktiv und Podcast-Kollege bist du auch mit How to Hack, so ungefähr.
Ja. Wie viele Stunden hat dein Tag? So?
Klassisch.
Also 14, 16 Stunden schon. Also ich habe halt irgendwie viele Themen und ich bin aber so ein Typ, ich kann schlecht Nein sagen.
Also Work-Work-Balance auch.
Erst. Ja, Work-Work-Balance, aber kriege dann trotzdem immer noch mal irgendwie den Shift hin Richtung Freizeit, Family und Co. Aber ich differenziere da ehrlicherweise auch nicht mehr, weil das, was ich mache, macht mir so viel Freude und Spaß. Und ich komme nicht aus der Abteilung, ich muss zwischen Work und Life differenzieren, sondern für mich ist Work auch eine Life-Komponente.
Kann ich total verstehen. Wir hatten eben kurz vorher gequatscht und dann hast du von der Schülerzeitung erzählt, die du so als erstes Unternehmen gegründet hast. Das ist jetzt auch nicht das gewöhnlichste Unternehmen. Erzähl mal.
Naja, also du kommst ja irgendwann so in die Phase, wo du Geld brauchst einfach als Jugendlicher und Teenager. Meine Eltern haben mir gesagt, du kannst halt Kellner gehen oder Prospekte verteilen. Da gab es irgendwie dann damals 2 oder 3 Mark pro Stunde oder pro Prospekttüte, whatever. Und ich hatte an meiner Schule eine Schülerzeitung und habe mir gedacht, okay, dann heute würde man sagen, skalieren. Wie kannst du sozusagen das schaffen, dass deine Schülerzeitung eben nicht an einer Schule erscheint, sondern an mehreren, weil du musst sie ja eh schreiben. Und du willst dann in jedem Dorf deine Anzeigen verkaufen. Und daraus ist dann irgendwann mal Deutschlands größte Schülerzeitung geworden, so in der Zeit, wo es eben den Zugang in die Schulen nicht gab für die werbende Industrie, also keine Smartphones etc. Und da haben wir dann 8-stellige D-Mark-Umsätze im Jahr mitgemacht und haben super verdient und waren dann so in unserer Gruppe oder Altersgruppe, gehörten wir dann zu den Besserverdienenden. Und an der Stelle habe ich so gedacht, irgendwie finde ich es mega geil, so dieses Momentum, wenn aus Ideen so Unternehmen werden. Also wenn du dann so siehst, irgendwie da entwickelt sich was und das baut sich irgendwie auf. Und damals gab es ja kein Venture Capital Game, also wir mussten das ja eigenfinanzieren. Und da hat es mich irgendwie gepackt und ich bin auch seitdem Unternehmer geblieben.
Beste Schule gewesen,
quasi. Ja, aber auch Investor. Also wann kam dieser Schritt, dieser Gedanke, ich habe jetzt so viel Knete übrig, dass ich das auch noch mitmachen kann? Oder war das automatisch dann irgendwann gekommen?
Nee, also ich habe halt Bock, irgendwie Firmen zu bauen und einige waren erfolgreich. Einige konnte ich auch verkaufen, andere haben wiederum nicht geklappt. Und dann habe ich irgendwann auch anderen jungen Gründern immer geholfen und auch mal investiert. Immobilien habe ich auch angefangen, dann irgendwie, als ich das erste Geld halt übrig hatte. Die sind natürlich gut gelaufen, wenn man jetzt so über 20 Jahre guckt, also bis im Prinzip zu der Ukraine-Situation, als der Krieg anfing und die Zinsen explodiert sind, war das auch ein super Geschäft. Und ich habe da einfach Bock drauf. Also ich sehe mich aber nicht als Investor, sondern als Unternehmer, weil in die Teams, in die wir jetzt frühphasig investieren, die begleiten wir halt operativ auf. Also die sollen nicht alle die Fehler machen, die ich oder wir halt gemacht haben.
Also mit Scale Now.
Genau, das machen wir halt mit Scale Now Ventures. Und wir poolen halt unsere Investments auch mit anderen Family Offices einfach zusammen, weil einfach in dieser Asset-Klasse Innovation oder Startups halt Geld fehlt. Und wenn du so in Family Offices reinguckst, die machen Immobilien, die machen Kapitalmarkt, der eine sammelt noch Kunst oder Oldtimer. Aber ehrlicherweise, in Deutschland ist genug Geld da und wir müssen es halt in der Asset-Klasse allokieren. Dann sagen die alle, wir haben keinen Zugang. Und dann ist unsere Philosophie so ein bisschen, wir investieren ja selber und ihr könnt euch dranhängen. Und das funktioniert eigentlich ganz cool, weil ich will so ein bisschen dem Trend auch entgegenwirken, dass alle jetzt irgendwie nach Amerika gehen, zum Fundraising, zum Exit. Also ich war jetzt gerade in Amerika, also alles redet ja irgendwie im Tech-Bereich über USA. Und ich finde halt Deutschland total geil und Europa irgendwie gut und wichtig. Und deswegen habe ich jetzt einige Family Offices, die einfach das mit mir zusammen machen.
Also hast du da wirklich das klare Bekenntnis sozusagen, du investierst vor allem in deutsche Startups und dann in der Hoffnung, dass die auch ihren Exit dann irgendwann...
Ja, wir haben aber auch USA-Themen. Also das Ding ist schon, also Fundraising und Exit-Szenarien sind halt in USA leichter. Du kriegst in der gleichen Idee mit dem gleichen Team in Amerika, würde ich sagen, das 10-fache Geld zu der 10-fachen Bewertung. Aber trotzdem werden ja auch coole Startups irgendwie in Deutschland und Europa gebaut. Und ich gucke eher so im Moment auch danach, also wir investieren auch in USA. Die Drehgeschwindigkeit ist da auch höher. Also auch die Family Offices, die bei uns mit investieren, wollen ja am Ende Renditen realisieren. Ja,
ihr auch.
Und wir auch. Und von daher, im Silicon Valley geht's halt schneller. Also da hast du halt schnellere Drehgeschwindigkeiten, also mit Investment rein und Exit raus. Aber trotzdem brauche ich die USA auch dafür, um sozusagen A, von den Amerikanern zu lernen, auch für sozusagen die deutsche und europäische Kultur auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite auch zu gucken, was machen die so im Exit-Ökosystem irgendwie viel besser in den USA. Weil deutsche Seriengründer konzipieren ja ihre Startups in Deutschland mittlerweile so, dass ein Exit in den USA funktioniert. Und da sind so Themen wie Europäische Kapitalmarktunion. Was können wir eigentlich von den Amerikanern lernen? Warum investieren nicht, weiß ich, Pensionskassen und Versicherungen auch in Investitionen, in Innovationen? Und deswegen habe ich im Prinzip beide Themen eigentlich im Gepäck und versuche mir die coolen Sachen von den Amerikanern so ein bisschen abzugucken und mir zu überlegen, mit wem und wie können wir in Deutschland eigentlich davon lernen und was davon können wir umsetzen.
Brock hat ja hier auch ein Panel moderiert in der Richtung, weil du gerade Kapitalmarktunion ansprachst. Und da zuckte ich immer beim Zuhören. So, alle sprachen davon, wir müssen die Grundlagen dafür legen, wir brauchen dies und das und jenes. Aber das Entscheidende, fand ich, fehlte irgendwie, bei Biotech-Unternehmen reden wir häufiger so, ein Biotech-Unternehmen kann eigentlich nur in New York an die Börse gehen, weil da das Netzwerk ist, das Umfeld und die Investoren, die sich damit auskennen und so weiter. da fehlt es doch ja auch dann am Ende. Es geht ja nicht nur ums Geld, es geht ja auch, das Umfeld muss ja stimmen für Startup X, Y und Z. Oder? Es kann ja nicht in Frankfurt, auch wenn da 3 Milliarden rumliegen, braucht es ja trotzdem ein entsprechendes Umfeld zu ihrem Business passend.
Nee, du hast das Umfeld ja, du hast das Umfeld in Amerika, gebe ich dir recht. Aber du kannst ja auch mal Gedanken oder Überlegungen weiterdenken. Du kannst ja auch dezentrale Kapitalmarktsituationen schaffen, also auf Plattformebene. Und da ist meines Erachtens in Europa müsste man nur einige Stakeholder mal zusammenführen. Wenn man in Europas Phänomen, das immer noch länderspezifisch gedacht wird. In Deutschland wird bundesländerspezifisch gedacht und in den Bundesländern wird städtisch gedacht. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, 50 Städte, 50 Einzelinteressen. Deutschland, 16 Bundesländer, 16 Einzelinteressen. So, und jetzt muss man sich überlegen, wie kann man vielleicht auch eine dezentrale Exit-Option für Startups wiederum europäisch gedacht konzipieren und wer werden dann die Stakeholder, die da eine Rolle einnehmen müssten. Und solange das alles nicht stattfindet und das alles nicht funktioniert und auch nicht umgesetzt wird, bleibt es ja dabei, dass die Startups, die coolen Startups in Deutschland und Europa, ihren Exit eben woanders machen.
Und wie könnte es anders gehen?
Über Plattformen, genau.
Aber da müssten, das war ja auch das Thema, wir haben ja in jedem Land andere Regularien, 27 Kapitalmärkte in der Union, die alle ihre steuerlichen Geschichten einzeln haben. Also man müsste ja eigentlich dann über ganz Europa gleiche Bedingungen haben, damit dich das ganze Geld dann wurscht ist, wo es
nein,
ist.
Du brauchst eine europäische Lösung.
Ja.
Und die europäische Lösung fängt ja schon sozusagen in dem Interessenkonflikt, sozusagen in dem Kapitalmarkt, wenn jetzt zwischen London, Paris und Frankfurt statt. Also sozusagen, da wird es ja wahrscheinlich schon keine Einheit geben. Ja. Mhm. Aber der Bedarf und die Möglichkeit, sowas in Europa zu installieren, ist ja da. Es ist genug Geld da. Es ist, man müsste sozusagen die regionalen oder länderspezifischen Einzelinteressen eigentlich sozusagen zu einer europäischen Lösung zusammenflechten.
Man müsste, genau.
Man müsste
und weiß es und macht es nicht.
Genau. Und da muss man jetzt sich mal überlegen, mit wem müsste man da mal sprechen und wer könnten da sozusagen Treiber sein. Und das sind so Themen, die mich dann aus USA irgendwie beschäftigen. Auch wenn das sozusagen auf einem Zeitstrahl sicherlich nicht was ist, was in den nächsten 2-3 Jahren hier sichtbar wird. Aber dennoch sozusagen ist das für die Stakeholder, die da in der Industrie halt relevant sind, immer mal ganz gut, so Insights eben auch aus Amerika zu spiegeln.
Wie ist denn die Stimmung in den USA? Du warst gerade da, hast du erzählt, warst im Silicon Valley in Texas, warst du, glaube ich, auch unterwegs. Hat sich da an der Stimmung was geändert zu deinen vorherigen Besuchen, wenn es jetzt um Donald Trump geht, oder machen die ihre Dinge einfach weiter wie bisher?
Also ich habe das Gefühl, in Deutschland haben wir so seit Corona das Problem, dass wir immer auf Informationen vom Staat warten, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Also Beispiel Corona. Ich darf mit dir, Andreas, in Hessen auf der Parkbank sitzen, während wir uns in Bayern im Park nicht treffen können. Also da ist irgendwie was im Kopf passiert, was die Leute, weiß ich nicht, durcheinander gebracht hat. Die Deutschen sind alle irgendwie unsicher. Das Mindset, die haben eine Zukunftsangst und so weiter. Das haben die Amerikaner alle nicht. Also die Amerikaner sagen, wir waren immer stark. Und wir werden auch immer stark sein. Und in der nächsten Dekade werden wir noch viel besser sein als in der letzten Dekade. Also das ist so ein Mindset-Thema. Und auch wenn du in die Startups reingehst, also ich habe viele Startups halt in den USA jetzt gesehen, dann sprichst du mit dem Gründer zu sagen, was baust du da? Weißt du, Robotics, KI, AI-Thema, whatever. Ja, ich baue das nächste große Ding. So, und dann gehst du aber in die Teams rein und sprichst mit den einzelnen Teammitgliedern, die natürlich über VSOP und Co. auch Beteiligungsoptionen haben, aber die sind erstmal gar nicht am Cap-Table. Und die erzählen dir die gleiche Geschichte. Die sagen mir, Carsten, ich bin hier bei dem Startup, weil wir bauen hier das nächste große Ding. Wir bauen hier den Game-Changer. Also die sind alle sozusagen vom Mindset viel, viel moving forward, als wie wir es in Deutschland sehen. Wobei ich jetzt sagen muss, auch in Deutschland, in diesem Technologie-Umfeld, ich war jetzt auf der OMR, die Stimmung ist nicht schlecht. Die ist aber viel, viel besser, als sie vielleicht im ganzen Land irgendwie ist. Weil wenn ich die Umfragewerte sehe, alle haben irgendwie Zukunftsangst und wie wird das jetzt um KI und AI verändert jetzt irgendwie die Welt. Wir sehen das sozusagen immer mit Skepsis. Und die Amerikaner sehen sozusagen auch in neuen Technologien, sehen die halt irgendwie eine riesen Perspektive. Also ne, als auch im Funding-Bereich. Also wenn ich hier mit Family Offices Pitch Decks bespreche als Beispiel, Vielleicht kennt ihr das ADAC-Magazin noch von früher. Da war das Junior-Ding, da musstest du immer ankreuzen als Kind, wo der Fehler vom rechten zum linken Bild ist. Und das ist so eigentlich so ein schönes Stimmungsbild auch für deutsche Investoren. Die suchen in einem Pitch-Deck den Fehler, während die Amerikaner die Opportunity sehen. Sagen, hey, da ist ein cooler Typ, ein cooles Team. Du hast auch in Amerika die Situation, dass teilweise, wenn über Universitäten wie jetzt Stanford und so weiter, werden coole Leute produziert oder kommen aus der Uni raus als Absolvent. Dann gibt's halt Leute da, die geben dem Geld und sagen, hey, Andreas, hier hast du schon mal irgendwie den ersten Scheck. Überleg dir doch mal, was du für ein Business Model aufbauen könntest. Das heißt, die finanzieren dir auch schon mal die Zeit, in der du überlegst, was du eigentlich machen willst. Ja. Und das ist für mich so ein Mindset-Game. Also, um die Frage zu beantworten, die haben halt Bock auf Zukunft und wir haben, glaube ich, Angst vor der Zukunft.
Werden da nicht automatisch die Sachen gefördert, in Anführungsstrichen, wo AI dran steht oder Robotik oder? Und der Rest fällt unten durch, hat man manchmal das Gefühl so, wenn man...
Ja, du hast jetzt die beiden Fokusthemen. Also du hast halt KI, AI, du hast Robotics und du hast Defense Tech. Also das sind irgendwie jetzt im Moment die großen drei. Wobei man ja sagen muss, KI und AI zieht sich ja eigentlich horizontal durch alle die Industrien durch. Mhm. Und im Silicon Valley kein Funding mehr ohne KI-Strategie. Mhm. Also welche Auswirkungen hat KI oder AI und was habt ihr euch da überlegt? Wie skaliert ihr möglicherweise auch mit diesen Technologien? Wir sehen auch in USA ja den Trend, dass das ganze Thema KI-Agents jetzt massiv da gebaut wird. Das kann sich in Deutschland noch keiner vorstellen. Ich habe jetzt irgendwie eine Firma, die hat 100 Mitarbeiter und ich sozusagen rede auch von 100 FTEs. Und dann sind da mal 96 Agents und 4 physische Mitarbeiter. Mhm. Und die bauen mit der Produktivität von 100 Menschen gerade irgendwie so ein Start-up zusammen. Also versteht ja hier irgendwie noch gar keiner.
Meinst du, wir werden überrollt? Oder ist das zu dystopisch gedacht?
Nee, also wir brauchen jetzt in Deutschland ganz dringend irgendwie ein Mindset-Shift und auch diese Diskutiererei irgendwie jetzt über die neue Regierung. Jetzt muss man sozusagen an die Leute, die das jetzt machen, muss man glauben, denen muss man auch eine Chance geben und denen muss man auch eine Möglichkeit irgendwie einräumen und das nicht direkt wieder zerreden, bevor die irgendwie überhaupt schon mal losgelegt haben. Die Europäer reden davon, wir müssen den technologischen Abstand zu den USA wieder verringern und ich würde sagen, was ich jetzt insbesondere in KI- und AI-Themen in Amerika gesehen habe, bin ich mir sicher, dass der Abstand sich deutlich vergrößern will. Aber wir trotzdem sozusagen in den Industriefeldern, in denen wir gut sind, da müssen wir jetzt irgendwie ran. Also wir sind führend im Bereich Quantencomputing. Mhm. Da müssen wir da jetzt investieren. Da müssen wir da den Anschluss finden. Ich habe den Technologiechef von ChatGPT jetzt auf der OMR gesprochen. Das ist ein Deutscher. Der Cyber-Security-Chef von Google ist ein Deutscher. Das heißt, das ganze sozusagen Knowledge kommt aus Deutschland und aus Europa und wird im Moment in Amerika umgesetzt. Und da müssen wir sozusagen wieder drüber nachdenken, wie können wir die Attraktivität von dem Gründungsstandort oder von dem Innovationsstandort Deutschland, also Ranking, glaube ich, 15 Plätze in 10 Jahren sind wir runtergefallen, dass das auch wieder attraktiv wird. Also und da ist sozusagen jetzt, finde ich, die Politik gefordert. Also auch wenn du überlegst, wie lange Visa-Verfahren dauern. Ich habe da Leute gesprochen, die sagen, ja, wir hätten ja überlegt, nach Deutschland zu kommen, aber wir können nicht 2 Jahre auf ein Visa-Verfahren warten. Und Leute, die Ausländer sind und in Deutschland gründen wollen, die haben auch keinen Bock, mit der örtlichen IHK in irgendwelchen Workshops zu verhandeln, ob sie geeignet sind, irgendwie hier zu gründen. Also Bürokratiemonster muss weg. Das sind halt so Themen, da muss irgendwie die neue Regierung jetzt mal ran.
Ja, Donald Trump tut ja auch alles dafür, dass seine Brains vielleicht nach und nach abwandern.
Ja, aber reicht dann wahrscheinlich nicht. Ne? Also solange sich hier...
Ja, die Brains, die jetzt bei Google und so schon arbeiten, die kriegt man wahrscheinlich schwer aus dem Silicon Valley wieder raus organisiert. Aber zumindest die Forschung und Entwicklung, da tut sich ja einiges unter Umständen. Ne? Da sind wir eigentlich ja auch, sagt jeder eigentlich, führend, ne? Aber eben nicht das auf die Straße bringen.
Also ich habe viele Seriengründer, die jetzt in Deutschland einen Exit gemacht haben, die gerade sozusagen jetzt in San Francisco insbesondere oder in der Bay Area sitzen und sich überlegen, was baue ich jetzt als nächstes? Also ne, also wenn du jetzt einmal Unternehmer oder Entrepreneur bist, dann fängst du jetzt nicht an, sagen, ich mache jetzt ein Family Office und mache Investments, machen auch einige. Mhm. Aber Investments ist ja immer das was ganz anderes, als was Eigenes zu bauen. Also sie wollen alle irgendwie was Neues bauen. Und ganz viele von denen sagen, ich baue das nächste Ding in Amerika. Um diese Trump-Frage nochmal zu beantworten. Trump wird medial hier bei uns ganz anders gespielt als in Amerika. Das heißt, dieses Problem, ich meine, Zolldiskussion und so weiter, der Typ ist irgendwie ein Dealer, also der droppt irgendein Thema und rudert dann sozusagen elegant, strategisch auch wieder zurück. Aber der wird in USA halt ganz anders wahrgenommen. Also, ne, also wir spielen das ja hier medial ganz anders als die Amerikaner. Und deswegen haben dieses politische Problem an der Stelle gar nicht so extrem, weil die sagen, wir haben Politik, und man darf nicht vergessen, 50% der Amerikaner haben den ja auch gewählt. Wir haben Politik, aber Politik beeinflusst uns ja nicht. Und wir haben ja in Deutschland die Situation, deswegen habe ich das vorhin gesagt, ja auch mit Corona, dass wir immer fragen, was sollen wir jetzt als nächstes machen? Also als wenn der Staat so derjenige wäre, der uns leiten muss. Mhm. Ich höre regelmäßig auch die Frage, was gibt's denn da für Subventionen? Ja. Also als ich meine erste Firma gegründet habe, da wusste ich gar nicht, wie man das Wort schreibt oder was überhaupt ist. So, und jetzt kommt halt jeder Gründer und sagt, was kriege ich denn für Subventionen oder für Forschungs- und sonstige Fördermittel und so weiter.
Heißt Trump ist eher eine Randnotiz bei denen, weil er ja auch die Unis ein bisschen angeht, aber wahrscheinlich dann eher auf die Geisteswissenschaft dann bezogen, aber das hat dann ja schon vielleicht nochmal eine andere Bedeutung, weil da entstehen ja auch viele
Startups. Nee, Randnotiz, also das wollte ich nicht, es ist schon sehr präsent. Aber die Leute, die da Tech-Themen bauen, lassen sich davon nicht so beeinflussen, wie wir uns hier beeinflussen lassen, dass wir, also ich höre jetzt auch in der neuen Regierungsbildung, ich spreche Gründer, die sagen, jetzt warten wir erstmal ab, was da in Berlin passiert. Ich spreche Investoren, die sagen, ja, jetzt Ampelbruch, jetzt müssen wir erstmal politische Stabilität herstellen und so weiter. Also viele sozusagen warten auf politische Signale, um in persönlichen Aktionismus zu kommen. Und das habe ich da so nicht beobachtet.
Ich hätte noch eine Frage zu KI-Entwicklung, weil ich jetzt vor ein paar Tagen kam, ein, zwei Koryphäen haben dann eine Abhandlung geschrieben darüber und sagen, KI ist für sie eine normale Technologie. Und haben das dann verglichen und haben das dann auch beschrieben, was sie damit meinen. Sie meinten damit, wie alle Technologien haben die ihre Zeit gebraucht. Es wurde aufgebauscht, sagen wir mal Internet. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch, 95, es gab sogar noch 2000 angeblich ja einen Zukunftsforscher, der gesagt hat, das mit dem Internet wird nichts. Und so, dann hat es seine 20, 25 Jahre gebraucht. Und wir reden jetzt gerade über Digitalisierung, also das normale Internet und das System in alle Bereiche bringen. Sollte man diesen Hype nicht ein bisschen runterfahren und sagen, dass in fünf Jahren so und so viele Jobs nur noch durch KI erledigt werden? Also alles, die beschrieben auch, was da an Hindernissen da ist, die Menschen. Man muss sie überzeugen. Man muss jeden Arbeitsplatz überzeugen, KI zu nutzen und zu akzeptieren oder zu integrieren in seine Arbeit. Da muss man ja alle Menschen mitnehmen und das dauert seine Zeit. Wie siehst du das? Kann man dem Hype so hinterherlaufen oder sollte man nicht sagen, immer langsam mit den Pferden?
Ja, also Hype, finde ich, immer muss man differenziert drauf gucken. Also war jetzt die Einführung des iPhones 2007, war das ein Hype? War die Gründung von Facebook, also mit dem, ich glaube 2004 wurde Meta, also Facebook gegründet. Das sind Hypes, finde ich die Begrifflichkeit an der Stelle schwierig. Es sind Game Changer, also es verändert im Prinzip nachhaltig. Also ein Smartphone hat im Prinzip unseren Alltag verändert. Internet hat unseren Alltag verändert. Social Media hat unseren Alltag verändert. Mhm. Robotics wird unseren Alltag verändern und KI und AI wird auch unseren Alltag verändern. Ich glaube aber, da sind wir wieder im Mindset, weil die Amerikaner sehen, ist die Wirtschaft und also mal das gesamte Leben wird sich anders verändern als durch die Einführung eines Smartphones. Es wird sich aber nachhaltig verändern mit einer x-fachen Geschwindigkeit, diesmal in dem KI-AI-Game. Und die Amis sehen da Chancen drin. Die sagen, dadurch verändern sich. KI und AI hat ja Vorteile, hat aber auch Nachteile. Aber wir sind eher so diejenigen, die sagen, wir haben jetzt Angst, weil die KI nimmt uns jetzt irgendwie alles weg.
Das war so nicht meins. Das wird es auch in den USA geben. Ich glaube nicht, dass in den USA 90% der Bevölkerung der Meinung sind und dahinterherlaufen und sagen, hurra, KI ist da. Das wird überall in der Welt für viele normale Arbeitnehmer oder die im Büro sitzen sagen, was passiert hier gerade drum? Callcenter, beste Beispiele, was da überall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle sitzen, oh cool, ja, dann ist mein Job bald weg, mache ich was anderes. Das glaube ich auch in den USA nicht, ehrlich gesagt.
Also im Silicon Valley vielleicht, aber
ja, aber nicht im Rest. Also kann ich mir nicht vorstellen, wirklich, dass die das so annehmen und sagen, ach super, mache ich. Also die Probleme werden alle haben, glaube ich. Aber dass dadurch, dass das für viele doch ein Problem ist, diese Technologie sich dann doch verstetigen wird. Also es wird dann nicht so schnell gehen, wie viele jetzt schon behaupten. Es gibt einige, die behaupten, dass in 5 oder in 6 Jahren man keine Programmierer mehr braucht zum Beispiel.
Ja, es gibt ja Leute, die sagen, 80% aller digitalen Jobs fallen weg und du brauchst keine Programmierer mehr. Und Webseiten entstehen dann automatisiert und das nächste große Ding ist irgendwie...
Das ist das Hype-Thema, das ist die Überschrift Hype. Wenn man sowas behauptet, ist das für mich ein Hype, zu sagen, in 5 Jahren sind die Jobs verschwunden, die sind verschwunden und wir machen alle was anderes. Also gibt's ja Überschriften in der Richtung.
Ja, also ich glaube einfach, dass... Also persönliche Beziehungen und sozusagen die Interaktion von Menschen untereinander, die kannst du ja eben nicht automatisieren und wegnehmen. Nee. Ich glaube, dass sich Industrien halt verändern werden. Ob das jetzt in der Geschwindigkeit kommt, wie das prognostiziert ist, kann ich dir nicht sagen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es kommt und dass gewisse Sachen einfach wegfallen werden, aber dadurch eben auch neue Felder entstehen werden. Also und ich glaube, wir müssen grundsätzlich einfach dem offen gegenübertreten. Ob jetzt irgendwie das Callcenter über KI-Lösungen dann läuft, ist halt die andere Frage, brauchst du das Callcenter in 5 Jahren so auch noch überhaupt? Oder gibt es dann eben andere Anwendungsfelder, die technologiegestützt einfach sozusagen den Prozess verändern, vielleicht sogar verbessern, wo dann im Prinzip dann die Skillsets von den Mitarbeitenden dann wieder in eine andere Richtung umtrainiert werden müssen. Aber aufhalten, glaube ich, kannst du es nicht.
Du hast jetzt ein paar Mal auch Mindset angesprochen. Inwieweit kannst du denn das, was du in den USA siehst, auf dein Tun hier in Deutschland übertragen? Also du hast erzählt, in den USA, dann kriegen die halt schon mal einen Check und dann heißt es ja, guck mal, was du damit Schönes machen kannst. So kriegst du das hier wahrscheinlich nicht ganz umgesetzt.
Nee. Also
ein bisschen Rahmenbedingungen brauchst du dann doch.
Oder? Nee, kann ich dir sagen. Also mich hat da motiviert eigentlich diese Zukunftssicherheit, weil ich das in Deutschland bis Corona eigentlich nicht hatte. Ich habe immer gesagt, ich lebe in einem super Land, hier ist alles möglich. Du kannst hier alles machen, das Land ist cool, wir haben eine gute Wirtschaft, wir haben geile Brands da draußen, irgendwie ist alles prima. Das hat sich so ein bisschen durch diese Pandemie vielleicht bei mir auch verändert. Mhm. Und was ich aus Amerika mitnehme, dass wir einfach vielleicht alle gesammelt mal wieder irgendwie positiver über unser Land irgendwie nachdenken sollten. Weil ich glaube, 50% der Chinesen und 50% der Amerikaner sagen, Deutschland ist die Wirtschaftsmacht. Und die einzigen, die das hier nicht so richtig mehr sehen, sind wir selber. Und wir quatschen uns dann so in die Depression, dass irgendwie so, weiß ich, ich habe das letztes Jahr gedacht bei der Fußball-Europameisterschaft, dass wieder so eine Stimmung aufkommt. Jetzt haben wir irgendwie ein Ziel, jetzt spielen die noch gut, jetzt sind wir irgendwie gegen die Spanier zwar rausgeflogen, aber du hast da irgendwie wieder so ein Ding gesehen, so irgendwie wir haben wieder so eine Emotion für unser Land und das muss ich, glaube ich, auch irgendwie auf die Wirtschaft übertragen und ich glaube, das hat viel mit eben dieser politischen Unsicherheit zu tun.
Mhm. Ja. Zu Anfang auch gesagt, du bist auch politisch, sag ich mal, aktiv. Hast du dir den Koalitionsvertrag angeschaut oder die neue Regierung so angeschaut, was die da so haben? Ist da genug Startup drinne, also genug Gründer drinne, oder fehlt es da nicht eigentlich völlig am Ende des Tages?
Ja, Staatsfonds finde ich ganz cool. Mhm. Da partizipieren im Prinzip ja auch Startups, aber vorrangig, glaube ich, Scale-Ups von. Digitalministerium habe ich so, ich hätte jetzt eher so den Chief Digital Officer im Kanzleramt mir gewünscht. Warum? Mhm. Weil ich einfach die Sorge habe, dass im Prinzip die Durchgriffskraft von einem neu konzipierten Ministerium nicht so schnell geht, dass wir es brauchen. Irgendwie steht außer Frage.
Gut, Doro Bär war ja mal Staatsministerin im Kanzleramt für Digitales.
Ja, hat auch nicht viel gebracht.
Ja, also von...
Du musst den Föderalismus kurz für ein halbes Jahr mal abschaffen und dann wieder weitermachen.
Also bin ich gespannt. Also wir haben, also ich bin nicht politisch aktiv, sondern ich habe immer die Interessen meiner Industrie versucht, in der Politik auch zu spiegeln. Und auch da, genauso wie ich vorhin erzählt habe mit den Family Offices, einfach zu sagen, was machen andere Länder besser? Mhm. Also irgendwie Abschreibungen, Turboabschreibungen, dann diese ganze Diskussion um Aufdopplung von Business Angel Investments eben auch bei Startups, um solche Themen immer wieder zu sensibilisieren, auch zu adressieren.
Vielleicht zum Schluss, was ist das Geile an Deutschland, dass du sagst, das wird?
Naja, was ist das Geile an Deutschland? Ich glaube einfach, wir haben hier Top-Unis, wir haben irgendwie richtig geile, smarte Leute, wir haben echt coole Brains Und wir müssen die Brains wieder sozusagen in den Connect kriegen, dass daraus wieder Wachstum entsteht. Und wir brauchen politische Sicherheit und Stabilität. Das finde ich auch total wichtig. Und wir müssen dann irgendwie krasser wieder werden und mutiger wieder werden. Wir haben es ja irgendwie also immer aus jeder Krise rausgeschafft. Also müssen wir es jetzt auch diesmal wieder schaffen.
Krasser werden, das merken wir uns.
Krasser Überschrift. Genau. Danke, Carsten Buschmann.
Danke dir.
Sehr gerne.